Wir sind auf in Masechet Megillah, Perek Bnei Ha'ir, also vierter Abschnitt, Masechet Megillah von Talmud Bavli, 54, das heißt auf Chaf Zayin Amud Bet. Und wir sind bei der zweiten Mishnah. Es gibt zwei Mishnayot, einen haben wir letzte Woche schon mit ihrer Sugya gelernt. Wir sind bei der zweiten Mishnah. Ein Mochrin Beit HaKnesset Ella Altenai. Wenn man eine Synagoge verkauft, dann nur bedingt. Das heißt, Altenai, Sheim Yirzu, sollte man wollen, Yachziru, wird man den Verkauf rückgängig machen. Das heißt, die Verkäufer haben das Recht, die Synagoge zurückzukaufen. Divrei Rabbi Meir, so sagt Rabbi Meir. Vachachamim umrim, und die Chachamim sagen, die Weisen sagen, Mochrin otomim kar olam, wenn man ihn verkauft, darf man ihn für ewig verkaufen. Eigentlich, man darf ihn verkaufen, den Bet Knesset. Man darf sie verkaufen, die Synagoge. Das ist manchmal sehr interessant, wie eigentlich die Grammatik, nicht die Grammatik, sondern wie heißt das weiblich-männlich zwischen Hebräisch und anderen Sprachen. Also es ist der Schabbes auf Deutsch und es ist die Schabbes auf Hebräisch. Ja. Jedenfalls, Chachamim sagen, man darf es für die Ewigkeit verkaufen. Chutz me'arba'a devarim, aber eine Ausnahme soll man machen. Für vier Dinge darf man die Synagoge nicht verkaufen. Man darf vier Dinge daraus nicht machen. Lemerchatz, ein Badhaus, darf man nicht daraus machen. Ulewurseki, und nicht daraus eine, wie nennt man das, Tanning Place, wo man Leder bearbeitet, Haut in Leder verwandelt.
Gerberei.
Gerberei, danke. Man darf auch keine Gerberei daraus machen. Litwila. Ja, Ulevetamaim. Also, man darf, wie heißt es, man darf daraus, wie heißt es, diese vier Dinge nicht tun. Insbesondere, was ist, man darf es nicht machen, wo auch keine Wäscherei. Ulevetamaim, sagt Rashi, lichvisa, eine Wäscherei, inami lebet meraglaim, eine Toilette. Ja, also, das ist jetzt sehr wichtig. Kein Bathaus, keine Toilette. Kein Ort, wo die Dinge stinken und kein Ort, wo Dinge gemacht werden, die sehr unwürdig sind. Entsprechend kann man auch weitere, also ich würde mal sagen, aus der Gerberei kann man ableiten, dass andere besonders unwohl riechende Aktivitäten ebenfalls nicht gestattet wären. Sehr interessant in dieser Hinsicht ist ein klein bisschen Geschichte. 1938, Reichspogromnacht, werden in Deutschland und Österreich eine große Zahl Synagogen zerstört. Das waren aber nicht die ersten Synagogen, die die Nazis zerstört haben. Was waren die ersten zwei Synagogen, die die Nazis zerstört haben? Eine von den beiden habe ich vergessen, aber die andere war München.
In
Was
Israel eher
geschehen
nicht.
ist, die Nazis haben entschieden, es fiel eine Entscheidung, die sehr schnell gekommen ist. Also sie wurde getroffen und kommuniziert und es musste 1, 2, 3 geschehen, das war mit Absicht so. Die Synagoge in München stand im Stadtzentrum, in der Altstadt von München. Also richtig, also Altstadt ist es ist aber richtig im Stadtzentrum und gegenüber eines wichtigen kulturellen Kulturhauses. Und Hitler im Machschemo war dort für eine, ich weiß was, Kunstpräsentation. Und wie er rauskommt, sieht er die Synagoge, hat sich daran gestört. Und dann hat man entschieden, dass die Synagoge aus verkehrstechnischen Gründen doch nicht stehen kann. Man hat die Gemeinde gezwungen, für das Abreißen der Synagoge zu bezahlen und auch noch das Grundstück für einen spottbilligen Preis zu verkaufen. Die Vorsteher der Gemeinde haben den Kaufpreis verweigert. Sie wollten das Geld nicht nehmen und wurden gezwungen, es zu akzeptieren. Was machte man aus der Synagoge? Ein Parkplatz. Und das geschah in vielen Synagogen, die dann während der Reichspogromnacht zerstört wurden. Warum machte man daraus einen Parkplatz aus vielen Synagogen? Damit sie vergessen werden. Wir haben ja eine gewisse Ähnlichkeit. Ja, die Idee ist, je nach was man aus einem Ort macht, kann man daraus etwas, es kann verhohnt sein. Ja, es kann ein Versuch sein, um das Judentum, die Tora und das jüdische Volk zum Spott zu machen, zu verachten. Und das ist genau, was wir mit Synagogen nicht tun dürfen. Interessant ist auch, ohne jetzt politisch Bezug zu nehmen auf der politischen Entscheidung überhaupt, die israelische Dörfer in der Gazastreife jetzt zu aufzulösen. Aber als die israelische Regierung entschieden hatte, dass ein Rückzug aus der Gazastreife stattfinden wird, dann hat man lange diskutiert, was mit den Synagogen zu tun. Ja, aus welchem Grund hat man diskutiert? Weil man ja wusste, dass wenn man die Synagogen einfach dort lässt, dass Feinde des jüdischen Volkes daraus sie zerstören werden, absichtlich. Und die Frage war, soll die Armee selbst die Synagogen, wie heißt es, dismantle, sie auseinandernehmen und damit die Synagogen nicht mehr dort stehen, oder ob wir eben nicht Synagogen zerstören sollen. Das basiert auf der gleichen Mischne, auf der gleichen Gemara. Das ist die gleiche Überlegung. Was tut man? Sicher hat der israelische Staat den Status von Shiv'ato ve'ha'ir und der Knesset, Shiv'ato ve'ha'ir, die gewählt ist. Man kann sagen, wenn das Volk wenigstens die Möglichkeit hat, mitzureden, auch bei Mahmad Anshe'ir, das ist ein bisschen weniger klar, und hat die Möglichkeit, die Heiligkeit einer Synagoge zu verkaufen, möglicherweise ihre Heiligkeit aufzuheben, durch dem, dass die Synagoge an anderen weitergegeben wird. Der Staat hat auch das Geld, um Synagogen quasi zu verkaufen und andere an ihre Stelle zu kaufen. Die Frage, die sich in der Gazastreife in Gush Katif abgespielt hat, ist nicht die Frage der früheren Mischnah, über wann man eine Synagoge, also für was man eine Synagoge verkaufen darf. Das war nicht die Frage, sondern die Frage ist unsere Mischnah: Was heißt unwürdig und was heißt würdig? Rabbi Judah Omer, Rabbi Judah sagt: Mochrin ota leshem chatzer. Man darf es verkaufen, um aus dem Hof zu Balokeach, und der sie kauft, ma sheyirtze, wird daraus tun, was er will. Das heißt, solange man es nicht ausdrücklich für die vier Dinge verkauft, ja, hier fehlt übrigens etwas, wir werden noch lernen müssen, was genau diese vier sind. Und wie diese, hier fehlt eine große Sache, fehlt hier in der Mischna. Das werden wir noch entdecken müssen. Aber da lasse ich noch ein bisschen die Neugier wachsen. Sagt die Gemara jetzt. Also das heißt, wir haben drei Meinungen. Rabbi Meir, Rabbi Judah und Rabbi Meir sagt überhaupt, man verkauft eine Synagoge nur auf eine Art, wie der Verkauf rückgängig gemacht werden kann. Chachamim sagen, das muss nicht, aber es gibt vier Dinge, die man aus einer Synagoge sicher nicht machen darf. Dann haben wir die dritte Möglichkeit, Rabbi Judah, der sagt, man darf eine Synagoge ohne bestimmte Bedingungen verkaufen, solange wir nicht wissen, dass die Synagoge für eine der verbotenen Dinge gekauft wird. Was der Käufer damit tut, ist nicht mehr unser Problem. Und die Halacha befolgt Chachamim, die mittlere Meinung. Sagt die Gemara jetzt, Ule Rabbi Meir, und für Rabbi Meir, wie kann das sein, dass man eine Synagoge bedingt verkauft? Was ist das Problem mit dem bedingten Verkauf einer Synagoge? Was heißt bedingt verkauft? Wir verkaufen die Synagoge für 1 Million Euro. Ein Jahr später sagen wir den dort Ansässigen: Sorry, Leute, wir wollen die Synagoge zurück. Hier habt ihr euer 1 Million Euro. Was ist das Problem? Sagt die Gemara: Heichi dairiba. Wie können Menschen darin leben? Hahavialo Ribit. Es ist doch Ribit. Was heißt? Wir haben ja ein Zinsverbot. Und wenn ich einen Verkauf rückgängig mache, was mache ich damit? Ich sage, der Verkauf hat nie stattgefunden. Und hier habt ihr euer 1 Million Euro, den ihr uns gegeben habt. Das war so wie eine Art, es ist ja nicht das gleiche Geld. Ja, es ist nicht, dass ich den 1 Million Euro irgendwo in einem Sackerl gehalten habe, sondern er wurde ausgegeben. Wir müssten gewisse Schulden, warum hat man das in der Burg verkauft? Weil man das Geld für etwas brauchte. Dann hat man die Summe wieder eingesammelt. Das heißt, es ist wie ein Darlehen. Und ein Darlehen von 1 Million Euro. Und jetzt zahlen wir diese Million zurück. Und was ist das Problem? Wenn ich 1 Million Euro bekomme und es später zurückgebe, dann darf der Gläubiger dafür keinen Vorteil beziehen. Das wäre Rebit. Dass der Gläubiger für ein ganzes Jahr in der Synagoge, die jetzt zu einem Wohnheim umgewandelt wurde, gelebt hat, ist ein Vorteil, ein Benefiz, ein finanzieller Vorteil, für den er nichts gemacht hat, denn er hat Geld ausgeliehen. Und Geld ausleihen und zurückbekommen, dafür darf man kein Geld, keine Gegenleistung verlangen. Sag,
Aber
Dingmara,
vielleicht entschuldigen.
ich habe eine Frage.
Ja.
Wäre es nicht eigentlich logischer zu meinen, der ein Problem hat in der Transaktion, ist der Käufer, weil er nicht die Sicherheit hat, was ist, wenn der das wieder zurückhaben will? Also auf den ersten Blick würde ich es eigentlich umgekehrt sehen, dass der einen Nachteil hat.
Genau, in der Zwischenzeit
Genau,
hat
in
er
der
das Dach
Zwischenzeit.
repariert und die Mauern trocken gelegt und
Okay.
ja.
Das sind noch zusätzlichen Dingen, Erwin. Was ist, wenn man drin investiert hat? Klammern wir das aus, das könnte man in einem Shiur zu den Bava Kamma, Bava Metzia, Bava Batra, insbesondere Bava Metzia, einarbeiten. Auch Bava Batra ist auch relevant hier. Klammern wir das aus, weil wir machen es unnötig kompliziert. Die Frage ist, wer ist, ich werde es mal so sagen. Ein Tnai heißt, die Sache ist gültig, wenn die Bedingungen, wie heißt das, erfüllt sind. Und wenn die Bedingungen nicht erfüllt sind, dann ist die Sache nie ungültig. Jetzt gibt es einen Verkauf mit der Bedingung, dass ich nicht uneinverstanden bin. Ich habe, sagen wir mal, 1 Jahr oder 10 Jahre, wo ich meine Meinung ändern kann. Wenn ich meine Meinung ändere, wird die Bedingung, dass ich mit dem Verkauf einverstanden bin, nicht mehr erfüllt. Und dann ist der Verkauf vom Anfang an ungültig. Es gibt eine interessante moderne Frage, die eigentlich diese Frage ein bisschen löst. Die moderne Frage ist, heutzutage ist es Usus bei vielen, vielen Verkaufen, ja, Verkäufe, dass man den Verkauf bis eine gewisse Zeit rückgängig machen kann. Und da meine ich nicht einen Immobilienverkauf, sondern ganz normale Gegenstände. Man darf dann die Dinge zurückschicken, wenn man unzufrieden ist, und man kriegt sein Geld zurück. Und für Amazon ist das alles kein Problem, weil sie keine halachischen Fragen stellen. Aber das wäre ein Problem unter Juden. Und die Frage ist, wie kann man, dieses Businessmodell ist ja erwünscht. Das findet statt, nicht weil die Geschäfte diese Möglichkeit nicht bieten wollen, sondern weil sie es genau ja bieten wollen. Weil wenn, insbesondere im Internetzeitalter, wenn man etwas kauft, ohne es zu sehen, ohne es auszuprobieren, dann zweifelt man so, möchte ich es sicher kaufen oder nicht. Und wenn ich die Möglichkeit habe, das zurückzugeben, dann werde ich eher schon das kaufen. Und ja, ein Bruchteil wird retourniert und die meisten Dinge werden gehalten. So funktioniert eigentlich dieses Business. Und die Frage ist, wie kann man das auf so eine Art und Weise anbieten, dass keine halachischen Probleme entstehen? Und eine Möglichkeit wäre genau das zu erreichen, was Ruth vorgeschlagen hat, dass man hier die Rolle von Käufer und Verkäufer irgendwie wechselt. Oder besser gesagt, nicht, dass der Verkauf ein Verkauf Altenai ist, sondern der Verkauf ist ein vollständiger Verkauf und man erteilt das Recht unter gleichen Bedingungen es in der umgekehrten Richtung zu verkaufen. Und dann wäre das, also ist, man braucht auch vielleicht ein Heteriske, das Ding ist ein bisschen komplex, aber die Idee ist, diese Situation zu vermeiden, wo man eine sogenannte Zad Echad Beribit hat. Zad Echad Beribit ist, was wir jetzt entdecken werden. Was heißt Zad Echad Beribit? Es kann sein, dass es Ribit geben wird, es kann sein, dass es nicht Ribit geben wird. Nach einem Zad, nach einer Möglichkeit wird es Ribit geben. Wenn die Synagoge zurückgekauft wird, dann werden wir herauskommen, dass solange die Käufer dort lebten, dass das Ribit war. Das wussten wir nicht von Anfang an. Es musste auch nicht sein, dass das Ribit ist. Das ist nur so rausgekommen. Und die Frage ist, ob Zad Echad Beribit Ribit ist oder nicht. Da muss ich etwas Halachisches erklären. Es gibt eine Typologie, wie auch bei vielen anderen Isurim, gibt es bei Ribit eine Typologie, was ist von der Tora verboten, was ist mit Rabbanan verboten und auf welche Stufen man unterscheidet eigentlich vier verschiedene Stufen von Ribit. Es gibt Ribit Ketzuzah. Ribit Ketzuzah heißt, es ist vorab abgemacht, so und so viel wird Zinsen bezahlt. Das wird entweder vom Anfang an gemacht, ja, als man mit dem das Geld ausgeborgt hat, beziehungsweise es wird abgemacht bei der Rückzahlung. Es ist sehr deutlich, an welchem Zeitpunkt dann die Zinsen bezahlt werden und sie werden auch so bezahlt. Ribit Ketzuzah ist nicht nur Assur Midoraita, sondern ist auch Yotze Bedayani. Man kann nachher verklagen, um das Geld zurückzubekommen, weil das als Art Diebstahl betrachtet wird. Man darf weder Ribit zahlen noch Ribit einfordern. Und wenn man diese Zinsen unter Juden bezahlt hat, dann ist es nicht nur möglich, es rückgängig zu machen, sondern man muss es rückgängig machen, weil es als Art Diebstahl betrachtet wird. Ob Mechila in Ribit hier hilft, ist eine interessante Frage und möglicherweise hilft es gar nicht, weil mit Mechila macht man eigentlich unmöglich, um die Sünde rückgängig zu machen. Also verzeihen ist möglicherweise auch ein Problem. Zad Echad Beribit ist nicht Ribit Ketzuzah. Warum? Weil im Moment, wenn das Geld ausgewechselt wurde, ging vom Kaufer zum Verkaufer, war ja die Absicht, dass die Synagoge gekauft wird. Und deshalb kann es nicht irgendwie Ribit Ketzuzah sein. Und am Moment, wenn das Geld zurückgegeben wird, haben die Einwohner schon dort längst gelebt. Das heißt, es ist nicht etwas, das in diesem Moment gemacht wird. Es ist also nicht Ribit Ketzuzah. Was ist es dann? Ja, Zad Echad Beribit. Und die Frage ist, ob Zad Echad Beribit verboten ist oder nicht. Und das sagt die Gemara hier. Amar Rabbi Yohanan, sagen Rabbi Yohanan, Rabbi Meir Bishitat, das habe ich jetzt vergessen, ob das Rabbi Yossi oder Rabbi Yehuda war. Verzeiht mir, dass ich das jetzt nicht in Erinnerung habe. Amra, er hat es in diese Shita gemacht. Der Amar, der sagt, Zad Echad Beribit Mutar. Ja? Rabbi Yehuda ist es, Entschuldigung, das ist Rabbi Yehuda hier. Ein Ribit, der nur bedingt auftritt, ist erlaubt. Der Tanja, wir haben eine Breite gelernt. Ja, der eine schuldet dem anderen ein Mané, sagt er, du musst mir mein Mané zahlen. Was los, Adeo Mecher, hat er gesagt, weißt du was? Ich schulde dir ein Mané. Ich habe ein Feld. Das Feld ist ein Mané wert. Ich gebe dir mein Feld. Bis manche Mocher, ich gebe dir mein Feld als Garantie. Bis manche Mocher, Ochel, Perot. Solange der Verkäufer den Ertrag des Landes hat. Das heißt, der Schuldner, der hier sein Feld als Garantie dem Gläubiger übermittelt hat. Aber er hat noch immer die Möglichkeit, seine Schuld zu begleichen. Und er genießt weiterhin die Frucht seines alten Feldes. Dann Mutar ist es erlaubt, aber Lokeach ochel perot, wenn der Lokeach, der auch Malveh ist. Der Lokeach, der Käufer, der auch Gläubiger ist. Ochel Perot, er isst den Ertrag dieses Feldes, Asur, dann ist es verboten. Rabbi Yehuda, und Rabbi Yehuda sagt, da viele Lokach Ochel Perot Mutar, er ist der Meinung, dass das erlaubt ist. Amar Rabbi Yehuda, sagt Rabbi Yehuda noch, Maase beweisos, Weitos ben Sonan, Sonin, eine Geschichte mit Weitos Sohn von Sonin, Shasa Sadeu Mecher Alpi, Rabbi Lezumen Azaria, Lokach Ochel Perot Aya, es gab eine Geschichte, er hat sich beraten mit Rabbi Elazar ben Azaria und er hat genau das gemacht. Er hat sein Feld in, wie heißt das, er hat sein Feld als Garantie zur Verfügung gestellt. Ja? Und der gläubige Käufer hat den Ertrag genossen. Das war okay. Amrulo hat man ihm gesagt, Mishamra, ja, das ist ein Beweis. Mocher Ochel Perot, ja, du hast die Fakten falsch. Nicht der Käufer durfte den Ertrag genießen, sondern der Verkäufer, und nicht der Käufer. Ja? Worum geht es? Was ist die Machloke zwischen Rabbi Yehuda und Chachamim? Mai Beinayu, was ist zwischen denen? Zad echad beribit, ika Beinayu. Die Frage ist, Zad echad beribit. Mar Savar, der eine ist der Meinung, Zad echad beribit mutar, dass das erlaubt ist. Mar Savar, Zad echad beribit, asur. Das ist die Erklärung, die wir bisher haben. Aber die Sugya ist nicht fertig. Also müssen wir noch alles auf den Kopf stellen. Rava Amar, Rava sagt, de Kuli Alma, alle sind einverstanden, der Ribit Asur, das ist verboten. Vacha Ribit Almenat Lachzir Ika Beinayu. Hier geht es nicht um Ribit, sondern Ribit Almenat Lachzir. Ribit einzufordern, mit der Absicht, es zurückzuzahlen. Mars war der eine, ist der Meinung, Ribit Almenat Lachzir Mutar, dass das erlaubt ist, Mars war Asur. Was heißt Ribit Almenat Lachzir? Wie hat man hier Zinsen, die man Absicht hat, zurück zu erstatten. Sehr einfach, sagt, sollte ich die Synagoge dir zurückverkaufen, weil du sie willst, dann werde ich dir die Miete zahlen. Das ist eigentlich die Auseinandersetzung hier. Gibt es hier irgendwie Fragen?
Ich bin verwirrt. Was?
Übrigens, hier sieht man das Wort ganz klar gesagt habe. Und Rabbi Meir, der Matniten, Sevir, Elisha, Yu, Matnin, Lachzir, Rib, und Akneset, und Shechazru. Dach, Isharu, Rabbi Yehuda. Rabbi Meir in der Mishne ist der Meinung, dass man einen Tnai gemacht hat, eine Bedingung, dass man die Miete zahlen soll, wenn die Synagoge, der Verkauf der Synagoge rückgängig gemacht wird. Gut. Zad echad beribit, muss man sagen, ist ein interessanter Fall, wo eigentlich die Ribit nur einseitig auftreten können. Das heißt, die Ribit können entstehen, weil eine Seite einen Profit hat und es wird immer nur diese Seite sein, die entweder kein oder ein Profit hat. Die andere Seite wird es nicht haben. Ich habe mal ein kleines Beispiel. Die Tosfot weist darauf hin, es gibt ein Konzept in Bava Metzia, man nennt das Sa'a Besa'a. Wenn statt dass man ein Darlehen in der lokalen Devise ausstellt, macht man das, indem, sagen wir mal, okay, hier verhandeln wir alles mit Euro, ich leihe dir eine Tonne Weizen aus und du zahlst mir eine Tonne Weizen zurück. Mit Oreita ist eigentlich das kein Problem. Ich gebe dir eine Tonne Weizen, du gibst mir eine Tonne Weizen später zurück. Nur die Chachamim haben das verboten. Warum? Weil es einen Kurs gibt. Ja? Der Preis der Weizen, der kann steigen oder sinken. Und dann wird herauskommen, wenn der Preis steigt, dass ich mehr Geld zurückbekomme, als ich ausgeliehen habe. Und das Sa'a ist verboten. Aber bei Sa'a in Wirklichkeit haben wir weniger Ribit als Zadechad Ribit. Warum? Weil es kann sein, dass der Preis steigt, kann sein, dass der Preis sinkt. Ja? Und das ist, beidseitig. Es ist ein bisschen ein Risiko. Es sieht schlecht aus, wenn ich mehr Geld bekomme, als ich ausgeliehen habe. Also ich habe eine Tonne zur Verfügung gestellt, und diese Tonne kostete sagen wir mal 500 Euro und ich kriege eine Tonne zurück und mittlerweile kostet es 550 Euro. Sieht schlecht aus, aber ich habe eine Tonne ausgeliehen, eine Tonne zurückbekommen und es hätte genau umgekehrt sein können, dass die Tonne plötzlich nur 450 wert ist und auch das hätte ich akzeptiert. Tzadech HaBeRebit ist eigentlich schlimmer, ja? Weil es kann nur sein, entweder ist der Verkauf gültig und ist alles in Ordnung, es gibt kein Rebit, oder es gibt Rebit von einer Person, also vom Käufer zum Verkäufer. Aber es wird nie sein, dass der Gewinn an der anderen Seite ist. Ich wollte das so bemerkt haben. Gut. Das war die Meinung von Rabbi Meir. Jetzt kommen wir zu Chachamim. Bei Chachamim umrim, mochrin otom im Karolam, man darf eine Synagoge für ewig verkaufen. Nur es gibt vier Dinge, die ausgeschlossen sind. Und daraus lernen wir, dass es gewissen Dingen gibt, die unwürdig in oder in der Nähe einer Synagoge zu tun. Ja? Amar Rabbi Yudam HaShmuel, sagt Rabbi Yudam HaShmuel, mutar le Adam lashtin mayim betoch dalet amat shel tfila. Es ist erlaubt zu urinieren innerhalb vier Amot, ja, von Tfila. Ja? Was heißt dalet amat shel tfila? Wo findet man ein Gebet? Geht man auf der Straße und man findet irgendwo ein Gebet? Sagt der Rashi, erklärt das le achar zman. Man hat irgendwo gebeten, man darf später dort in der Nähe auch urinieren. Das ist nicht, dass jetzt jeder Ort, wo jemand Minche privat gebeten hat oder sich ein Minion plötzlich gemacht hat, wird geheiligt zu einer Synagoge. Amar Rav Yosef, sagt Rav Yosef, Mai Kamashmalan, was ist neu in dieser Sache? Tanina, wir haben das doch gelernt. Rav Yehuda Omer, Mochrin Otale, Shum Chatzer, Lokeach Mashir, Zayase. Rav Yehuda hat ja erlaubt, dass man eine Synagoge verkauft. Man verkauft sie als Hof, quasi, ohne festzulegen, für was es verkauft wird. Und der Käufer wird machen, was er will. Und in diesem Fall haben wir sogar eine Synagoge, wo man später daraus eine Toilette machen darf. Nur, kein Chiddush, was sie dann gelernt haben, Mashtin betoch arba amot shel tfila. Vafilu Rabbanan, noch für die Rabbanan, lo kam reela beta knesset, de kviya kedushte, kedushate. Die Chachamim, das auf Rabbi Yehuda, Chachamim aber verbieten, dass man eine Synagoge ohne Stipulation verkaufen soll und der Käufer daraus später eine Toilette machen soll. Aber das ist beta knesset, de kviya kedushte, eine Synagoge, wo ihre Kedusha fest etabliert war. Aval dalet amet de lo kavia kedushtayu, wo Leute einfach gebetet haben und dann ist man dort in der Nähe, das ist nicht ein etablierter Kedusha, ja? Denn lo, dann wehren sich die Chachamim sicher nicht dagegen. Und deshalb ist es sicher erlaubt. Also warum musste Rabbi Yehuda im Namen von Shmuel das berichten? Ja? Tane Tana kamed Rav Nachman, das war die Frage. Man hat gelehrt im Beisein von Rav Nachman, damit Palel, Machik Dalet Amet um Ashtin. Wenn jemand mit dem Gebet ist, er steht irgendwo im Gebet auf dem Feld und er muss urinieren, was macht er? Dann entfernt er sich vier Amot und dort kann er urinieren. Vamashtin. Und wer gerade uriniert hat, er will jetzt beten, Machik Dalet Amot um Palel. Er muss vier Amot weggehen, bevor er beten kann. Sagt Amal hat ihm gesagt, Rav Nachman hat dem Lehrer, der dort das gesagt hat, angesprochen, sagt er ihm, Bishlama Mashtin Marchik Dalet Amot Mipalel, dass der gerade uriniert hat, dass er vier Amot weggehen muss und Tfila macht und dann beten darf. Tanin haben wir gelernt, Kamayachik Menu Minatsua Dalet Amot. Ja, das ist vorgeschrieben, dass man von menschlicher Ausscheidung Dalet Amot weggehen muss, bevor man beten darf. Ella mit Palel mache ich mit alle Tabut mal stehen. Lamali, warum sagst du mir, dass jemand, der gerade mit dem Gebet ist und er muss urinieren, dass er sich dafür vier Amot entfernen muss? Warum soll er das tun? Menschen überall in der Harda kommt vor, dass Menschen irgendwo beten. Man macht Aminien du, Arabiechit ist dort, jemand geht in eine Telefonzelle, um Minche zu davenen. Schon mal davon gehört? Ganz nahe da, alle Straßen plötzlich, darf man nicht mehr dort urinieren, was ist da geschehen? Ja, also das akzeptiert er nicht. Tane lehre er Yishe. Ja? Er soll warten. Okay. Sag mal, Bishlom Mashtin Yishe kedei iluch talet amot. Der, der gerade uriniert, der soll warten, wie lange es nimmt, um für Amot zu gehen. Mishum nitzotzot. Ja? Was heißt das? Dass er sich nicht selbst, er soll nicht überall, ja, wenn er zu schnell handelt, dann wird er Urin auf seine Kleider haben. Sagt Rashi, ja, Yishe, er soll warten, ja, Kedei hiluch arba amot, wie lange es dauert, um 4 Amot zu gehen? 2 Sekunden. Mishum nitzotzot, shelo yitanfu begadav benitzotzot sheba amato, dass sich nicht seine Kleiden mit dem Urinrest auf sich schmutzig werden. Also er soll sich anständig die Zeit nehmen, um hygienvoll seine Geschäfte zu erledigen. Ja? Darum, also wenn wir jetzt sagen, dass die Lehre eigentlich ist, kann man Yishe, nicht kann man Yarchik, sondern kann man Yishe, wie lange er warten muss. Na gut, dann muss er warten, ja, nachdem, dass er uriniert hat, muss er warten, damit er sich nicht schmutzig macht. Aber Hamit Palel Yishe Kedei Luch Dalet Amet Lamali. Warum muss der gerade gebetet hat, muss er warten, Zeit von Dalet Amet, dass man 4 Amot geht? Amar Ravashi sagt, Ravashi, Shekol Dalet Amet, Tfilatot Sdura Befiv, Urechushem Rachashan Saf Vatei. Während der Zeit von Dalet Amot ist sein Gebet noch geordnet in seinem Mund und seine Lippen, die sprechen weiter. Das heißt, er ist gerade inmitten einer Beschäftigung, ja, er will zu einer anderen Beschäftigung gehen. Er geht vom Gebet, eine sehr intensive, geistig intensive Beschäftigung und soll jetzt, in den WC gehen. Da muss er erstens richtig aufgehört haben. Die Zeit ist, um richtig aufgehört zu haben. Erst wenn man, ich werde es anders erklären. Es gibt, ich weiß nicht, wie es, ich habe es hier in Europa nicht überprüft, das kenne ich nur von Nordamerika, obwohl ich eher das Straßenverordnungsgesetz in Europa gut kenne. Aber wie lange man warten muss, wenn man bei einem Stoppschild steht. Und es gibt in bestimmten amerikanischen Staaten tatsächlich ein Gesetz, das vorschreibt, dass Stopp heißt, für 4 Sekunden zu stoppen. 4 Sekunden. Warum? Weil jemand, das ist eine interessante physische Frage, wenn es heißt, man muss stoppen, es steht nicht wie lange, kann ich ja auch vorbei mit 60 Stundenkilometer vorbeifahren, ich sage, ich bin dort eine Nanosekunde stehen geblieben. Ja? Man muss das irgendwie definieren, wie lange man stehen bleibt. 4 Sekunden ist ziemlich lange, das gibt natürlich eine Möglichkeit, um viele Bußen auszuteilen, aber ich möchte jetzt nicht die Polizei bewerten, sondern es geht nur um das Konzept. Das gleiche Konzept haben wir hier auch bei Tfila, dass man wartet, damit man richtig fertig ist. Ja, jetzt haben wir eine längere Sugya. Diese längere Sugya, die fängt an mit einem Siman, ja, Salfan Siman. Sein Name Peinun ist ein mnemotisches Hilfsmittel, damit wir uns an dieses Sugya erinnern. Und das hat mit dem letzten Thema zu tun, oder wenigstens anfänglich, den wir gerade gelernt haben, nämlich mit Urinieren. Shalu Talmidav et Rabbi Zakkai. Die Schüler von Rabbi Zakkai fragten ihn, warum, wie hast du denn verdient, um so alt zu werden? Amar hat er gesagt, mein Leben lang habe ich nie dort uriniert, wo ich in der unmittelbaren Nähe weniger als 4 Amot vom Ort, wo jemand gebetet hat. Also obwohl der Ort nicht heilig ist, habe ich dennoch darauf geachtet, ich habe es als heilig betrachtet. So, wenn ich wusste, dass ein Ort war, wo man gebetet hat, dann wollte ich dort nicht urinieren. Ich habe meine Freunde nicht mit einem Spitznamen genannt. Vlobitalti Kidushayom. Ich sorgte immer, um die Heiligung des Tages richtig zu machen. Immer, sag ich mal, immer sekena haitali. Ich hatte meine alte Mutter. Pam achat machra kippa sheberusha. Einmal hat sie sogar ihre Kopfbedeckung verkauft. Kiddush hayom. Und sie hat mir den Wein gebracht, damit ich Kiddush hayom machen kann, die Heiligung des Tages. Das heißt, er war arm. Vielleicht war er nicht immer arm, aber er war arm. Und er hatte nicht einmal genug Geld, um einen Becher Wein für Schabbat zu haben. Und seine Mutter war auch arm. Sie konnte ihm nicht eine Flasche Wein kaufen. Sie hatte aber einen extra Kopfbedeckung und den hat sie verkauft, damit sie Geld hatte, um für ihn Kiddusch zu kaufen. Tanna, wir haben gelernt, das, was er erzählt hat. Aber jetzt lehrt die Gemara, Geshemeta, wenn sie verstorben ist, hinichalo shalosh meot garbe, hat sie ihm 300 wieder ein Garbe Yain, in diesem Fell, wie heißt das? Ein Trinkfell?
Schlauch.
Sie hat ihm 300 Schlauche Wein als Erbe hinterlassen. Das heißt, sie ist reich geworden nachher. Und Geshemet hu, wenn er verstorben ist, hatte er 3000. Das heißt, sie ist reich geworden und im Sog davon ist er noch reicher geworden. Das war der Segen oder einer der Segen, weil der so viel Mesirut Nefesh für Kiddush hatte. Er hat immer Kiddush gemacht, auch wenn er so arm war. Und weil er immer achtete auf der Heiligkeit eines Ortes. Also Kiddush ist die Heiligkeit der Zeit. Dass er nicht urinierte dort, wo jemand gebeten hatte, ist die Heiligkeit des Ortes. Ja? Und Velo Kiniti Shem Chaveri ist die Heiligkeit des anderen Menschen. Er hielt Rechnung mit der Heiligkeit der Zeit, des Ortes und der Menschen. Rav Huna, ja, Rav hier, Rav Huna, Hava Asar Rita, Vekai Kamei de Rav, Amar le Mai Hai, Amar le Loave li Kidusha. Er hat gebunden etwas und er stand vor Rav, hat ihm gefragt, was ist da? Er sagt, ich habe doch kein Kidusch gehabt. Ja, Aleph, wo ist der Bach, würde ich noch zeigen. Hier. Ich habe keinen Wein für Kiddusch gehabt. Das ist wichtig hier, weil ich habe keinen Kiddusch gehabt. Heute würden wir das so sagen, aber technischerweise hat er keinen Wein für Kiddusch gehabt. Und Maschkante, ich habe mein Turban als Garantor gegeben, damit jemand mir Geld ausleiht, damit ich Kiddusch kaufen kann. Weitai bei Kiddush, damit habe ich Kiddush gebracht. Das heißt, er war arm, er hatte nichts und er hat ein Kleidungsstück, ein wichtiges Kleidungsstück. Sagen wir mal, er hat den Hut als Garantie gegeben und er kam in Schilma und den Streimlatter in Garantie gegeben und gekommen ist er mit einem Schmatter auf dem Kopf. Das ist mehr oder weniger, was geschehen ist. Und damit er Kiddush haben kann. Amali hat ihm gesagt, Jehirava de Titon beshirui, sei den Willen Gottes, ja, dass du die schönsten Kleider haben wirst. Du wirst sie genießen. Sagt er so, de Titon beshirai, satum mochuse, du sollst verdeckt sein, man wird dich nicht mehr sehen, so viele Kleider wirst du haben. Das passt übrigens sehr gut in einem bestimmten kulturellen Kreis, und das gab es in der Antike, wo viel Stoff zu haben ein Zeichen des Reichtums war. Sagt ihm Rave, du sollst verdeckt sein mit Stoff. Gut. Ki ichlal Rabba berei Ravune. Als Rabbe, der Sohn von Rav Huna,
כי איכלל, זאת רשי, כשנכנס לחופה, פנגע הירתת הת, איניש גוצה הווה, גנה אפוריה. Gab es dort einen kurzen Menschen auf dort lagte sich hin auf dem Bett, ja, die Betten waren noch Betten, wo man gegessen hat. Atjon bante ve khalte sholchon ve shadyon monayu alei. Dann kam die ganze Familie dort, sie haben alle dort ihre Kleider auf ihn gelegt, sie haben ihn nicht gemerkt. Haben sie einfach dort hier ein Kleid, dort ein Kleid, alle Mäntel. Ad de itum beshirai bis er verdeckt wurde mit Kleider. Wer war das? Rabba Berede Ravune, Rabba der Sohn von Ravune. Und wer war also der kurze Mensch?
Ravune von vorhin.
Ja, Shamar Rav Veikpid. Ja. Hat Rav davon gehört, das war ein bisschen störend, die ganze Geschichte. Aber Mai Tamalu Amatli, er sagt, Rav war böse auf ihn. Warum war er böse? Weil er hat eine Bracha gegeben. Was ist mit der Bracha geschehen? Sie ist erfüllt worden. Und man muss verstehen, was das heißt, dass sie erfüllt worden ist. Natürlich, es ist witzig, wie es erfüllt wird. Ravune war so ein Kleiner, hat sich dort hingelegt, keiner hat gemerkt, hat ihn vergessen mit Kleider. Aber was wirklich hier los ist, ist, dass er eine große Familie hat, er hat seine Frau, er hat seine Töchter und alle haben ihre Mäntel dort hingelegt. Das heißt, sie hatten viel plötzlich. Das waren reiche Leute, die hatten so viel. Das heißt, es ist witzig, dass die Bracha auch wörtlich erfüllt wurde. Also sie wurde nicht nur wörtlich erfüllt, sie wurde im Geiste erfüllt. Ja, Shamava Ikbat. Amar hat Rav gesagt, Amar, maitame lo amatli kiverachtich vechen lemar. Wenn ich dich gesegnet habe, warum hast du nicht erwidert, es sei so auch mit dir? Weil ich habe dich gesegnet, du wurdest reich und ich bin der gleiche geblieben. Gut. Das war die Frage, das hat angefangen mit der Geschichte, dass man Rabbi Zakkai gefragt hat, wie er alt geworden ist. Sha'alu talmidav et Rabbi Elazar ben Shamua aber me'erachta yamim. Ihm hat man, Rabbi Elazar ben Shamua, haben seine Schüler ihm gefragt, wieso wurdest du so alt? Amar lehem hat er gesagt, mi'amai lo asiti kapandria leveta knesset. Nie habe ich eine Synagoge, nie ging ich durch eine Synagoge, um dort eine Verkürzung zu haben. Das habe ich nicht gemacht. Velo passati al rashi am kadosh. Und ich bin nicht so spät gekommen, wenn alle schon dort für mein Shiur waren. Und quasi, ich bin über die Häupter der Leute getreten. Das habe ich nie gemacht. Velo nasati kapai belo bracha. Ja, und ich habe meine Hände nicht ohne bracha erhebt. Schauen wir mal, was hier los ist, sagt Rashi. Kapandria mekatzeri lucho derech bet haknesset. Er verkürzt seinen Weg, indem er durch die Synagoge quer durchgeht. Das ist Kapandria. Velo passati al rasha'am kadosh. Ich bin nicht über die gesprungen über die Köpfe des heiligen Volkes am Kodesh. Geshayu talmidim bevet hamidrash, wenn seine Schüler im Bet hamidrash waren, al gabe karka, sie saßen dort am Boden. Haolech al gabe mesibatan leishev limkoman nireh kefoseh al rasha'am. Nicht, dass er wörtlich über die Köpfe der Menschen je gehen würde, sondern weil sie saßen am Boden. Und wenn jemand steht und geht, dann sieht es aus, als ob er über die Menschen geht. Aber das hat er nicht gemacht. Velo nasati et kapai belo bracha, sagt er, laduchan le birkat kohanim. Er war ein Kohen und hat birkat kohanim gemacht. Lefi shakohanim tzrichin levarech. Die kohanim müssen eine bracha machen. Baruch hat Hashem Elokeinu melech haolam. Asher kidushanu mitzvotav vetzivanu bekdushato shel Aaron. Wie es heißt, Masechet Sota, sagt er, hat immer darauf geachtet, dass er die bracha gesprochen hat, vor dass er geduchend hat. Ja. Shalu talmidav et Rabbi Pereda, haben dann die Talmidim von Rabbi Preda ihm gefragt, wie wurdest du so alt? Amar Lehm hat er geantwortet. Hier will ich eine Sekunde stehen bleiben und zurück zum Siman gehen. Für was steht das Sein im Siman? Das ist leicht. Zakkai.
שאלו תלמידיו את רבי זכאי. תלמידים אמרו רבי זכאי גפרקט. Das Lamed kommt von wo? Das Lamed ist ein bisschen schwer. Das P ist Rabbi Preda. Jetzt müssen wir das Lamed finden. Was ist das Lamed? Es ist nicht Rav Huna. Es gibt kein Lamed in Huna, ja? Rav Huna hava asa rita. Er hat so ein Ding auf seinen Kopf gelegt. Kai kamel de Rav und er stand vor Rav. Amarli hat ihm gesagt, mai hai, was ist das? Amarli hat ihm gesagt, Mahavali. Chamra.
Das Lauf von Lohavali?
Nein, ich glaube eher das Lamed von El Azar. Lazar, lose, leise. Nur auf Jiddisch, lose, leise, ja. Also El Azar ist lose und Eliezer ist leise. Und man findet das auch in Jerusalem. In Jerusalem fällt ein initieller Aleph häufig weg. Das ist, wie die Menschen auch manchmal gesprochen haben. Das hat nicht erst im 16., 17. oder 18. Jahrhundert oder 19. angefangen. Und entsprechend kann man als Siman hier die zweite Buchstabe nehmen. Gut. Hat man Rabbi Preda gefragt, bei Meirach Taimim, wie wurdest du so alt? Amalem hat er gesagt, Miyamai lo kidmani adam lo veta midrash. Ich war immer der Erste in der Synagoge. Und jetzt muss ich die nächste Amud hier bringen. Eine Sekunde. ולא ברכתי לפני כהן. Ich habe nicht eine Bracha vor dem Kohen gemacht. ולא אכלתי מבהמה של אורים ומתנותיה. Ich habe nicht gegessen von einem Tier, von dem man die Matnot Kohuna noch nicht ausgesondert hat. Was sind diese Matnot Kohuna? Ja? Matnotea, sagt Rashi, Hazeroa, Valachayim, Vakeva. Die Tora gebietet uns nicht nur Trumot und Masrot auszusondern und nicht nur bestimmte Korbanot, nur Kohanim zum Essen zu geben, sondern, oder gewisse Teile von Korbanot, sondern von jedem Tier, das geschlachtet wird, soll man ein Vorderfuß, Zeroa, die Backen, Lechayim, Vakeva und den Magen dem Kohen geben. Allerdings hat das keine Kedusha und der Kohen kann es auch verkaufen. Und er aß aber nicht von einem Tier, von dem man dem Kohen nicht seinen Anteil gegeben hat. Das ist eine interessante lachische Frage, wie man heute mit diesem Matnot Kohuna umgeht, aber das machen wir jetzt nicht. Was ist dein Vloberachti lifne Kohen? Ich habe nicht gesegnet, ich habe nicht gebencht vor einem Kohen. Sagt Rashi, Vloberachti bis Uda lifne Kohen. Ich habe nicht vor dem Kohen Brachot gemacht. Wenn man isst, der Mar Marden, wir haben gelernt, Vekidashto, es gibt eine Mitzvah Kohanim zu heiligen, Lechol Davar Shebiktusha, Liftoach Rishon, Varech Rishon, dass man die Ehre einem Kohen geben soll. Also wenn wir zusammen sind, es gibt einen Kohen, dann vorzugsweise soll man dem Kohen die Ehre geben, um Kiddush zu machen, um Mozi zu machen, um Birkat Hamazon zu machen. Das geht mit dem Kohen. Und er hat immer darauf geachtet. Hier haben wir etwas ganz, ganz Interessantes. Rabbi Preda spricht von Ehren eines Kohens und Rabbi Lazar ben Shammua war selbst ein Kohen. Um mal zu sagen, alt werden ist nicht eine Frage, ob man Kohen ist oder nicht. Aber interessant, wie das zusammengeht. Damar Rabbi Yitzchak, Amar Rabbi Yochanan, Asur lechol mibimah shel Urim u'Matnotea. Rabbi Yitzchak hat gesagt, im Namen von, Rabbi Yochanan, man darf nicht von einem Tier essen, von dem man die Matnot Kehuna nicht ausgesondert hat. Ja, man konnte denken, was macht es aus? Ich fange an zu essen und ich lasse die Matnot Kehuna, die werde ich später geben. Sagt er, nein, man müsste es vom Anfang an schon geben. War mal Rabbi Yitzchak und sagt noch Rabbi Yitzchak, Kola Ochel mi Beima Shilomu Matnotea. Wer davon isst, ja, von dem man die Matnot Kehuna nicht ausgesondert hat, war Rabbi Yitzchak der Meinung, Kilo Ochel Tvalim, das ist genauso verboten, wie es verboten ist, Weizen zu essen, vor dass man dem Kohen die Truma Gdola und dem Levi die Maser Rishon und auch noch Maser Sheni oder Maser Ani aussondert. Und solange man noch alles nicht ausgesondert hat, ist es Tevel. Und Tevel zu essen ist Asur Midoraita. Sagte Rabbi Yitzchak, glaubte, dass das Gleiche auch für Fleisch stimmt.
wenn man vom Fleisch isst, vor, dass man dem Kohen seinen Teil gegeben hat, keilu ochel tevalim. Sagt die Gemara, veleit ilchatak avate, das ist aber nicht die Halacha. Velo birachti lifne Kohen, ja, was heißt das? Ich habe nicht vor einem Kohen Bracha gemacht. Lememra de me'aliutai, ist das dann eine gute Sache? Er war doch ein großer Talmid Chacham. Va'amar Rabbi Yochanan hat doch gesagt, kol Talmid Chacham shemevarech lefanav, afilu Kohen gadol amaretz, oto Talmid Chacham chayav mita. Ein Talmid Chacham darf nicht einen anderen auf so eine Art beehren, wo er sich selbst zu klein macht. Und dazu gehört, dass nicht ein Amaretz vor dem an der Stelle des Talmid Chachams die Bracha sprechen soll, sogar wenn der Amaretz ein Kohen Gadol ist. Ja? Der Talmid Chacham hat eine Verantwortung. Er steht für eine Idee, für bestimmte Wertvorstellungen, bedeutet etwas. Er ist nicht nur eine Privatperson und er darf nicht sowas tun. Wenn er das tut, dann missachten die Menschen etwas die Torah. Und deshalb Chayav Mita, das ist halt so, ob er sich dem Tode verschuldet. Sheneemar, wie es im Vers heißt, Kol Mesanai Ahavu Mavet, alle, die mich hassen, lieben den Tod. Altikre Mesanai, lese das nicht, Mesanai, die mich hassen, Ela Masniai, die mich gehasst machen. Ja, das heißt eigentlich, der Talmid Chacham muss darauf achten, wie er sich benimmt. Und dazu gehört es einerseits, ein guter Vertreter der Werten Gottes zu sein, dass man die Menschen sagen, das ist ein Kiddush Hashem, aber andererseits auch darauf zu achten, dass man als Talmid Chacham auf gewisse Ehrungen stehen muss, nicht mal, weil man selbst die Ehre möchte oder weil man selbst darauf Anspruch hat, sondern weil die Idee des Talmid Chachams darauf Anspruch hat. Ja? Sagt die Gemara, was machen wir mit Rabbi Preda in diesem Fall? Kika Amar Ihu, von welchem Fall spricht Rabbi Preda? Beshavin, als sie gleichen Standes sind. Damit haben wir drei der vier Elemente dieser Sugya schon gelernt. Dann kommen wir zum vierten Element. Shalu Talmidavet Rabbi Nechunya ben Akana. Die Talmidim von Rabbi Nechunya ben Akana fragten ihn, bei Me'erach Taimim, wie wurdest du so alt? Amar Lehem hat er ihnen gesagt, Mi'amai lo nitkabaleti biklon chaverai. Nie habe ich mich damit beehrt, dass ich den anderen Verachtung für den anderen zeigte, damit ich irgendwie besser abschneide. Habe ich nie gemacht. V'lo al talmit atiki lelat chaveri, ja, und ich habe auch nie auf meinem Bett den Fluch meines Nächsten auf mich gebracht. Das heißt eigentlich, gut, das muss man noch, lassen wir noch Zeit, wir werden noch alles erklären. Kihade Rav Huna, wie diese Geschichte von Rav Huna, Dare Mara Akitfei,
wir haben ein paar Wörter ausgelassen.
Ich habe eine Zeile ausgelassen. Ah ja, stimmt, Schlunga. Vatran be Mamoni Haiti. Ich stand nicht auf meinem eigenen Geld. Das heißt, wenn es einen Streit gab, und habe ich gesagt, okay, es geht um meinem Geld, er soll es haben. Im Streitfall. Nicht immer auf den eigenen Rechten stehen. Gut, dann will jetzt die Gemara versuchen, diesen mittleren Teil auszulegen. Das ist irgendwie, das ist jetzt ganz wichtig. Sagt die Gemara, lo nitkabalti biklon chaverai. Erstens, ich habe mich nicht, die erste Sache, mein ganzes Leben habe ich mich nicht beehrt, indem ich dafür einen anderen kleiner gemacht habe, ja. Wie haben wir das auszulegen? Sagen die Mara, lo nitkabadeti biklon chaverai. Kihad Rav Huna. Wie diese Geschichte von Rav Huna. Darei hat getragen Mara, ein, oh, wie nennt man Mara auf Deutsch? Das ist so ein landwirtschaftliches Implement, ja.
Schaufel.
Was?
Schaufel.
Nein, nicht.
Nein,
ja, es ist ein bisschen ähnlich wie eine Schaufel. Sagen wir mal Schaufel, okay. Es gibt verschiedene Arten Schaufeln. Nicht alle sind, was wir. Wenn ich an eine Schaufel denke, denke ich an eine gerade normale Schaufel. Das ist eine eckige. Okay. Akitve auf seine Schulter. Rav Chana bar Chanilai. Ist Rav Chana bar Chanilai gekommen? Und was hat er getan? Dare mine hat er es von ihm genommen. Amarle hat er gesagt, ihre Gilat de Darit bematach, wenn du gewohnt bist, in deiner Stadt so was zu tragen, Dare darfst du es tragen. Wie ilo, wenn du aber nie mit so etwas rumgeht, itjakure ana besiluta di dach, soll ich mich damit beirren, dass du, während du damit etwas Unwürdiges macht, Loni Chali, das will ich nicht. Interessant hier ist, normalerweise mit Kabed Biklon Chaverai ist etwas viel, viel Schlimmeres, ja, mit Kabed Biklon Chaverai zu sagen, ja, du bist nicht so gut. Du machst das nicht so gut. Warum sage ich, du hast etwas Schlechtes? Warum kritisiere ich dich? Weil ich damit besser abschneide. Hier sprechen wir von einer Stufe von mit Kabel Biklon Chaverai, wo Rav Hun hat ja nichts Böses gemacht. Rav Chana bar Chanilai wollte ihm helfen, weil er Rav Hunna beirren wollte. Nur Rav Hunna war bekannt, er war zwar der Oberrabbiner, aber auch noch ein Gärtner, ja, ein fleißiger Gärtner. Und für ihn mit sowas rumzugehen, die Menschen kannten schon Rav Hunna mit seiner komischen Art. Und Rav Chana bar Chanilai war nicht, ja. Also Rav Hunna macht sich Sorgen, dass nicht er geehrt wird, während ein anderer dafür unwürdig angeschaut wird. Das ist eine sehr hohe Stufe der Sorge für mit Kabet Klon Chaverai. Jetzt verstehen wir, warum dafür Arichut Yamim kam. Die Gemara sagt, das ist mit Kabet, die Vermeidung von mit Kabet Klon Chaverai auf eine super Ebene. Velo altal mitati kilelat chaveri, was heißt das? Der Fluch meines Freundes ist nicht gekommen auf meinem Bett, ja? Was sagt die Mara? Kiha de Marsutra, wie diese Geschichte von Marsutra, ja? Ki have salik le purje, wenn er wegging zu seinem Bett, das heißt, er ging schlafen, ja? Am Marta gesagt, Share le, ja? Charlie lechol man de zarren. Jeder soll verziehen werden, jedem, der mir was angetan hat. Und das ist, was er meinte. Wenn er schlafen ging, gab es keine Spannungen mehr. Hat allen verziehen. Und wenn er allen verziehen hatte, dann hat man ihm vom Himmel auch verziehen, wenn es irgendetwas zu verzeihen gab. Was heißt das? Er war freizügig mit seinem Geld. Amar, der Herr hat gelehrt. Das ist ein Bava Batra. Iov Vatran be Mamone, aber Iov war so ein Vatran mit seinem Geld. Shaya Maniach brutal achenvani mit Mamone. Er sorgte, er hat immer etwas extra Geld hinterlassen, eine extra Vergütung dem Geschäftsmann. Okay, hier sollten wir stehen bleiben. Wir haben bald einen Dialog von Rabbi Akiva mit Rabbi Nochunia Gadol. Das machen wir nächste Woche.
Ach. So.
Gibt es Bemerkungen, Danke. Fragen?
Die Geschichte wer das? Rav Hunna? Mit Kleidern bedeckt wurde.
Ja.
Und wer hat ihn gesegnet?
Rav hat ihn gesegnet.
Rav hat ihn gesegnet und war nachher traurig, dass Runa ihm nicht,
gesagt hat.
Auch das ist der Witz. Das ist der Witz, von dem wir immer hören, ja? Der Alte, wo man sagt, das, was du mir wünschst, das wünsche ich dir auch.
Das ist der Witz. Aber in Wirklichkeit ist es tatsächlich ein Minhag, ein sehr schöner Minhag, dass wenn man eine Bracha bekommt, dass man direkt sagt, Vechen Lemar, und das ist die Quelle.
Sehr schön.
Okay. Wunderschön.
Ach.
Okay. Alles Gute, Shavua Tov.
Alles
gesund. Alles Liebe.